zwischen Werkbank und Wandel, zwischen Zunft und Zukunft. Mit Dr. Axel Fuhrmann, dem Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Düsseldorf, bin ich in dieser Folge der Frage nachgegangen, was wir für eine zukunftsorientierte Führung ausgerechnet vom traditionsreichen Handwerk lernen könnten. Und das Gespräch mit Axel ist vor allen Dingen eins gewesen, sehr menschlich. Ich wünsche dir gute Inspiration mit dieser unterhaltsamen Folge. Schön, dass du wieder dabei bist und hier zuhörst in dieser aktuellen Folge vom Podcast Next Level Leadership. Ich bin Julia Peters, ich bin Führungskräftecoach und Trainerin und ich freue mich, dir hier alle 2 Wochen gute Inspirationen an die Hand zu geben. Sei es mit Solo-Folgen von mir, wo ich dich an Coaching-Erfahrungswissen und mit Tipps und Tricks rund um die Führung versorge oder eben wie heute mit einem ganz spannenden Interviewgast. Heute zu Gast, und es wird eine sehr handfeste Folge, das kann ich vielleicht vorweg schon sagen, ist Dr. Axel Fuhrmann. Axel ist Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Düsseldorf und wir zwei haben uns intensiv darüber ausgetauscht, was denn ausgerechnet ja eine zukunftsorientierte Führung vom traditionsreichen Handwerk lernen kann. Wir haben nicht nur über Axels Werdegang gesprochen, der spannend ist. Er hat nämlich ursprünglich mal Geschichte und Geografie studiert und war auch mal in Russland. Also ganz viel passiert, bis er dann in den 90ern zur Handwerkskammer gekommen ist. Wir haben auch darüber gesprochen, wie er das Handwerk erlebt, wie alles im Umbruch auch dort ist und warum und wieso Vertrauen und Nähe gerade in diesen kleinen Strukturen der Schlüssel zum Erfolg sind. Denn ohne die Motivation der Mitarbeitenden kann kein Handwerksbetrieb gut arbeiten. Axel packt bis heute selbst einmal im Jahr an, weiterhin als Praktikant in einem Handwerksbetrieb. Wir sprechen aber auch über Werte, Glaube und Demut, die auch in seinem Führungsverständnis eine große Rolle spielen. Und was für ihn am Ende wirklich zählt, ja, darauf kannst du gespannt sein. Das hörst du dann ganz am Ende der Folge. Und bis dahin wünsche ich dir gute Unterhaltung mit diesem wirklich schönen Gespräch, irgendwo zwischen einer ganz starken Erdverbundenheit und einer großen Neugier und Zukunftsorientierung. Viel Freude.
Los geht's, Axel, wie schön, dass du heute hier bist. Und ja, wir steigen auch direkt ein ins Thema Podcast. Du als Geschäftsführer der Handwerkskammer, gibt es überhaupt noch sowas wie einen Werkzeugkeller im Hause Fuhrmann?
Den gibt es und den nutzt meine Frau ausgiebig, weil ich bin völlig unbegabt handwerklich. Ich komme aus einer Familie, wo handwerklich einfach genetisch irgendwas an uns vorbeigegangen ist. Meine Frau kommt aus einem Heimwerkerhaushalt und das ist eine echte Herausforderung, weil sie natürlich immer wieder sagt, andere Frauen haben tolle Männer, die was machen und ich arbeite nur fürs Handwerk, aber könnte handwerklich nichts machen.
Das finde ich sehr interessant, weil lass uns vielleicht einfach mal ein bisschen deinen Werdegang reingucken. Das, was du heute machst, oder vielmehr schon ich habe nachgeguckt, seit 1995 bist du in der Handwerkskammer in Düsseldorf tätig. Vorher mit Abitur, mit Bundeswehr, Studium Geschichte und Geografie, Promotion Wirtschaftsgeografie. Das hat auch nicht so viel mit Handwerk zu tun, alles. Dann habe ich gefunden, Assistenzlehrer in Wollaston, spricht man das so aus, Großbritannien.
Wollaston, ja.
Ja, genau. Und dann sogar in Nowosibirsk. Sprichst du Russisch?
Ich habe mal ganz gut Russisch gesprochen, aber aufgrund der fehlenden Praxismöglichkeiten ist es etwas schwieriger geworden. Allerdings muss ich sagen, seit 2022, also seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, lese ich wieder im Internet russische Zeitungen. Es war wieder am Anfang etwas mühsam, aber ja, meine Leidenschaft für diesen Raum hat eigentlich nie so richtig nachgelassen. Insofern finde ich es immer wieder spannend, auch wenn es ein trauriger Anlass ist, darüber zu erfahren, wie es den Russen
Ja.
geht und wie die das so empfinden.
Hochinteressant. Wirklich hochinteressant. Ja, und dann habe ich gefunden, noch bei 2 Bundestagsabgeordneten in Bonn gearbeitet. Und dann bist du zur Handwerkskammer in Düsseldorf gestoßen und über verschiedene Etappen, ja, dann seit 1.12.2011 steht zumindest auf eurer Webseite tatsächlich ihre Hauptgeschäftsführer geworden. Wie passt das zusammen, Axel? Keine handwerkliche Orientierung und jetzt auf diesem Platz.
Ja, aber ich
Was hat dich
glaube,
dahin geführt?
ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was unser Slogan im Handwerk ist. Wir machen seit 2010 im deutschen Handwerk eine sogenannte Imagekampagne. Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan, heißt der Claim. Und da gibt es einen Spruch, der heißt, uns interessiert nicht, wo du herkommst, uns interessiert, wo du hin willst.
Ja.
Und ich glaube, so ein bisschen ist das auch meine Biografie. Wer stellt schon jemand mit Geschichte, Erdkunde, Lehramt ein. Da muss man schon einen gewissen Mut haben, ein gewisses Gottvertrauen und der Glaube, dass das irgendwie funktionieren wird, weil das eben nichts Stringentes ist. Und ich glaube, das ist das, was ich auch, ich habe lange Berufsbildung gemacht, was ich immer wieder Schülerinnen und Schülern in Schulen gesagt habe, schaut, dass ihr das, was ihr macht, möglichst gut macht, möglichst mit Engagement, mit Herzblut. Und dann ist es egal, ob ihr Pferdewirt, Steuerberater, Fachgehilfe, Atomphysik oder was auch immer macht, weil ich glaube, dann hat man wirklich gute Chancen in diesem Land, in dieser Gesellschaft, das zu erreichen mit ein bisschen Glück. Das gehört immer dazu, was man sich vielleicht vorgenommen hat.
Ja, wenn du so an deinen eigenen beruflichen Weg so mal denkst, wer oder was hat dich vielleicht auch zu der Führungskraft gemacht, die du heute bist, mit all den Verantwortungen? Da gibt es ja noch reichlich Nebenämter, ne, im Ehrenamt, in ja anderen Funktionen. Wie bist du da hingekommen?
Also ich glaube, es gibt zwei Personen, die mich da, glaube ich, geprägt haben. Und ich glaube, in der Regel braucht es auch solche Personen, die einen prägen halt. Das eine ist mein Vater, ganz klassisch. Mein
Ja.
Vater hat eine Bäckerlehre gemacht. Jetzt habe ich eben gesagt, wir haben, sind eigentlich handwerklich nicht besonders begabt. Das war auch nur so. Er musste bei seinem Onkel eine Bäckerlehre machen nach 8 Volksschuljahren. War dann im Krieg. Konnte den Beruf nicht mehr ausüben, was, glaube ich, für die Kunden gut war, und hat dann quasi eine Verwaltungslaufbahn begonnen und ist nachher, ja, mit den 8 Volksschuljahren Geschäftsführer von einem Verbund von Seniorenheimen gewesen. Er hat sich wirklich von ganz, ganz unten hochgearbeitet, und mich hat das immer wieder fasziniert, was er daraus gemacht hat. Und wie er
Ja.
das geschafft hat. Er hat da kein großes Aufhebens gemacht, aber er hat es geschafft. Das ist die eine Person. Und die zweite Person, das war mein erster Chef hier in der Handwerkskammer, ja, der einfach ein toller Mentor war, und das braucht man halt einfach, und der mich motiviert hat und der mich unterstützt hat, gefördert hat, und der ist sicherlich der zweite, der mich dazu gebracht hat zu sagen, geh den Weg, und wie gesagt, mit ein bisschen Glück hat es mich dann dahin geführt, wo ich jetzt bin.
Wie würdest du dich als Führungskraft beschreiben? Also mal angenommen, man wird irgendjemand von deinen Mitarbeitenden fragen, der Fuhrmann, mal so unter uns, wie macht er das hier seinen Job?
Ja, das ist schwierig. Das ist ja immer schwierig zu sagen. Ich habe ja mal mein Referendariat begonnen auf Lehramt, habe das dann nicht zu Ende gemacht, weil ich ein Stipendium damals bekommen habe und dann nochmal zur Hochschule gegangen bin. Und im Endeffekt ist mir eigentlich so im Laufe der Jahre klar geworden, mein Referendariat als Lehrer ist gar nicht so weit von dem entfernt, was ich hier auch mache. Meine Klasse ist ein bisschen größer, die Handwerkskammer hat 270 Mitarbeiter, und noch diverse Kunden und Kundengruppen. Aber im Endeffekt versuche ich sag mal, diese Klasse einigermaßen zu bändigen. Ich habe immer gesagt, vereinfacht ausgesprochen, ich versuche den Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zu geben, dass sie sonntagsabends einigermaßen gerne an Montag denken und Freitag sich aufs Wochenende freuen. Wenn mir das gelingt, dann habe ich, glaube ich, eine Menge erreicht. Das ist ja nie eine Einzelleistung, sondern es ist immer eine Leistung von ganz vielen. Grundsätzlich würde ich sagen, ich glaube, ich versuche ein Team oder die Kammer so zu führen, dass ich sehr stark auf die Kolleginnen und Kollegen eingehe. Ich habe es mir immer zur Aufgabe gemacht, möglichst viel über die Mitarbeitenden zu erfahren und zu wissen. Und das würde ich auch immer wieder so machen, auf die Menschen zugehen, mit den Menschen sprechen. Ich glaube, man kann keine gute Führungskraft sein, wenn man nicht auch eine gute Kommunikation beinhaltet.
Gibt es da vielleicht bei dir in der Laufbahn so einen Referenzmoment oder so einen besonderen Moment, wo du, ja, der dir irgendwie ein bisschen gezeigt hat, das macht gute Führung aus und was anderes eben nicht? Vielleicht auch irgendwas, wo du erst nachher gelernt hast, was du eigentlich hättest tun können oder sollen?
Also ich glaube, das eine ist natürlich, man beobachtet ja auf dem Weg in so eine Position, wie machen das andere und wie machen es die eigenen Chefinnen und Chefs. Ich hatte diverse Chefinnen und Chefs, und da kristallisiert ja sich schon so ein bisschen raus, mit welchem Führungsstil kann man eher umgehen, mit welchem nicht. Ich hatte meinen Chef, der mich damals hier auch eingestellt hat bei der Handwerkskammer Düsseldorf, das war jemand, der von seinem ganzen Führungsverhalten her war er so jemand, der einem sehr viele Freiräume gegeben hat. Und ich brauche Freiräume. Den darauf folgenden Chef, das war jemand, der hat sehr stark mit Wiedervorlagen gearbeitet und hat eigentlich permanent immer nachgefragt, wie weit ist das Projekt, das und das und das. Und damit kann ich deutlich weniger gut umgehen. Wie gesagt, dieser erste Chef hat mir gesagt, wie sie es machen, wann sie es machen, wo sie es machen, ist mir egal. Es gibt einen Termin und bis dahin ist das Ergebnis da. Das hat mich sicherlich ein Stück weit auch geprägt, weil es mir entgegenkommt. Man kann nicht gegen sein Naturell eine Führung versuchen, die nicht zu einem passt. Ja, also insofern bin ich auch immer wieder ein bisschen skeptisch bei bestimmten Führungsseminaren. Die haben ihren Wert, gar keine Frage. Und man braucht auch ein Stück weit Rüstzeug und man braucht auch einen Führungswerkzeugkasten so ein Stück weit. Zum Schluss ist es aber die Person, die damit klarkommen muss. Und insofern würde ich, glaube ich, so jemand sein, der sagt, naja, der ist schon jemand, der sich sehr stark um die Belange der Kolleginnen und Kollegen kümmert.
Jetzt bist du ja speziell im Umfeld Handwerk unterwegs auch, ne? Was gibt es irgendwie eine Form von persönlicher Beziehung dadurch? Also, oder andersrum gefragt, was reizt dich da persönlich dran, jetzt speziell da zu arbeiten, oder ist das einfach irgendwie nur entstanden?
Also es ist natürlich ein Zufall, dass ich bei der Handwerkskammer in Düsseldorf gelandet bin, wobei ich sagen muss, ich glaube, bei der IHK oder bei der Rechtsanwaltskammer oder bei der Ärztekammer, wenn man jetzt mal so diese Kammern mal denkt, ich glaube, da wäre ich nicht glücklich geworden und die wären auch nicht mit mir glücklich geworden. Das Tolle am Handwerk ist halt, es ist ehrlich, direkt, beleidigend manchmal. Ich liebe es, mit meinen Handwerkerinnen und Handwerkern zu sprechen, zu diskutieren. Die reden nicht drumrum. Ein richtiger Metallbauer, ein gestandener, gestählter, 50-jähriger Meister,
Ja.
der sagt dir innerhalb von 5 Sekunden, was Sache ist. Ja, da wird nicht drumherum diskutiert, da wird auch nicht in Andeutungen ergangen, sondern das ist klar. Aber eine Hörakustikermeisterin, die spricht wieder ein Stück weit anders, auch klar, aber wieder anders. Und eine Maßschneidermeisterin erklärt es einem wieder anders. Und das ist das, was ich bis heute so faszinierend und spannend finde. Diese Welt des Handwerks mit diesen vielen, vielen Berufen,
Ja.
die ist einfach faszinierend und ich bin auch überzeugt im Handwerk, dass man nicht den Handwerksberuf sich aussucht, sondern der Beruf sucht den Menschen aus.
Das ist ja spannend. Das ist ja sehr spannend. Du hast das gerade eben schon so schön angesprochen, ne, mit diesem klar, ehrlich, direkt. Und ich hatte auch bei dem Metallbau, hatte ich direkt so ein Bild vom inneren Auge, ne? Vielleicht dann die Maßschneiderin tendenziell vielleicht von der Vorstellungskraft her ein bisschen ruhiger, aber vielleicht auch ähnlich klar. Gibt es da irgendwas, was Führung insgesamt vom Handwerk lernen kann? Also ich meine, wir reden ja über Betriebe unterschiedlichster Größenordnung, wir reden über eine bestimmte Mentalität. Was könnten vielleicht Menschen, die in der Führung sind, jetzt die zuhören, zum Beispiel aus Konzernen, aus Verwaltungen, aus, ne? Das ist ja ganz andere Art von Unternehmen. Was könnten die vielleicht von einer handwerksorientierten oder Handwerkerführung lernen?
Ja, die Herausforderung, die wir natürlich haben und die das auch, ich sag mal, zu bestimmten anderen Branchen schwer vergleichbar macht. Das eine ist, der durchschnittliche Handwerksbetrieb hat etwa 5,5 Mitarbeitende. Wir haben Gebäudereiniger, die haben 4.000, aber in der Regel sind es 5, 6, 7, 10 Mitarbeitende. Das heißt also, wir reden über kleine Strukturen. Das muss man immer wissen. In einer kleinen Struktur kenne ich jeden. Da kann sich
Ja.
auch kein Mitarbeiter irgendwo verstecken. Der ist im Fokus. Das Zweite ist, wir reden über Familienbetriebe. Und wie sind mal die klassische Form, dass ein Ehepaar in der Regel einen Meisterbetrieb führt, eben häufig immer noch sehr klassisch, der Meister quasi in der Werkstatt und die Frau im Büro macht Personal. Wenn das wunderbar zusammenpasst, ist das ein unschlagbares Duo, die beiden. Und ich sag mal, entscheidend ist, glaube ich, dass dieser Handwerksbetrieb, wie wir sie auch in anderen Branchen kennen, aber die im Handwerk so typisch ist, dass es wirklich ein Familienbetrieb ist. Man ist eine Familie. Deswegen entweder funktioniert es in dem kleinen Betrieb
Ja.
oder es funktioniert nicht. Und die Frage ist natürlich häufig, zum Beispiel auch wenn wir über Vergütungsstrukturen sprechen, in der Industrie verdient man deutlich mehr als im Handwerk. Das ist so. Jetzt kann man sagen, momentan sieht es im Handwerk immer noch recht gut aus, auch was die Sicherheit der Arbeitsplätze angeht. Aber eine Sache, die mir immer wieder auch immer zurückgespiegelt wurden von den Gesellinnen und Gesellen, die angestellt waren bei den Betrieben, die gesagt haben, ja, ich verdiene weniger, aber mein Chef kennt mich, ich kenne meinen Chef oder die Chefin. Und wenn ich sage, ich muss heute zu Hause bleiben oder ich brauche mal den Lieferwagen am Wochenende, weil ich muss meinem Schwager beim Umzug helfen, dann ist das so. Dann bekomme ich den Wagen und ich kriege auch noch das Werkzeug, um dann noch das Regal aufzuhängen halt. Das ist sicherlich die Besonderheit unserer Familienbetriebe. Man ist keine Nummer dort, sondern es ist alles unmittelbarer. Es ist sehr eng verwoben. Das muss man mögen. Das muss auch passen. Aber wenn es passt, ist es eine Sache, die, ich sag mal, sehr viel zur Befriedigung auch der beruflichen Tätigkeit beitragen kann.
Total spannend. Ich habe gerade die letzte Folge oder eine der letzten Folgen, die jetzt rauskam, gerade jetzt, wir sprechen jetzt einen Tag nach Muttertag, da ging es unter anderem, habe ich irgendwann bei der Recherche festgestellt, oh, hier braucht es nochmal einen Sidekick zum Thema Organisation sind eben keine Familien, was in den großen Strukturen immer ein bisschen wieder so ein Thema ist, ne? Also wo mir manche Frauen, die ich im Coaching habe, oder auch Männer, die sagen, ich fühle mich wie Papa oder Mama der Abteilung, aber das bin ich ja eigentlich gar nicht, ne? Und wo hört dann die Fürsorge auf und wo fängt sie an? Und ich kann mir vorstellen, dass das in so kleineren Einheiten wie jetzt im Handwerk schon noch mal einen anderen Charakter hat, ne? Vielleicht auch historisch betrachtet. Wie siehst du das?
Ja, ich sage mal so, wir haben häufig Betriebe, wo Väter und Söhne oder Väter und Töchter schon beschäftigt waren, auch in den kleinen
Ja.
Familienstrukturen. Wir haben ja auch das andersrum den Fall, dass wir, ich sag mal, Gesellen haben, die, ich sag mal, schon den Eigentümer als kleinen Jungen erlebt haben. Also,
Ja.
dass der den als, das war der Sohn, der durfte dann auch schon mal mitfahren auf dem Sprinter, oder der kam plötzlich in der Werkstatt an. Das sind ja ganz andere Verhältnisse, die man hat. Und das ist
Ja.
auch eine ganz andere Verbindung, die man zueinander hat halt. Und das größte Kapitel oder größte Kapital ist ja das Stück Vertrauen. Sowohl in
Ja.
Richtung Mitarbeiter zum Chef oder zur Chefin. Ich habe das Vertrauen, dass ich hier unterstützt werde, dass ich nicht nur mein Geld am Ende des Monats bekomme oder zur Mitte des Monats, sondern dass, wenn ich Probleme und Sorgen habe, dass ich hier auch gehört werde. Und das Gleiche gilt ja für den Unternehmer. Bei uns im Handwerk ist das Wichtigste Kapital der Mitarbeiter. Es sind nicht die Maschinen, es ist nicht die Energie, es ist nicht irgendetwas anderes, sondern es ist der Mitarbeiter. Das ist das Know-how, was ich habe und was ich auch immer wieder versuchen muss, weiterzugeben, also von einer in die nächste Generation. Deswegen braucht es da ein sehr gutes Zusammenspiel, es braucht Vertrauen, sonst funktioniert auch ein Handwerksbetrieb nicht. Je kleiner die Einheit ist, umso mehr muss man zusammenarbeiten und man muss sich verstehen und man muss daraus eine Erfolgsgeschichte machen.
Ja, wenn ich dir zuhöre, dann frage ich mich manchmal, ob wir mit der Entstehung von so größeren Strukturen, das ist ja nicht immer so gewesen, ne? Also das hat sich auch entwickelt mit der Industrialisierung, ob wir uns da nicht ein Stück weit selbst verloren haben manchmal. Ich meine, wir haben jetzt gerade über menschliche Nähe gesprochen, über Kontakt, über da guckt jemand nach mir, mit allen Seiten, die dazugehören, ne? Also bleibt halt auch nichts verborgen, man kennt sich, ja. Wie würdest du das sagen? Ist das so? Braucht man nicht mal ein bisschen mehr? Vielleicht auch woanders in der Gesellschaft, back to the roots, um dann noch mal ein anderes, was
Also,
anderes reinzukriegen.
ja, ich sag mal so, also wir brauchen ja große Strukturen und wir brauchen große Industriestrukturen und es
Ja.
macht große Sorge, was momentan im Bereich der Wirtschaft in Deutschland und in Europa passiert. Diese Stück Deindustrialisierung, darunter leiden wir auch als Handwerk
Ja.
und auch als Volkswirtschaft, das ist unbestritten. Aber ich glaube, was vielleicht in den vergangenen 20, 30 Jahren zu stark ausgeprägt wurde, das war, ich sag mal so, die negativen Seiten des Manager-Daseins halt. Das waren Personen, die irgendwo im Orbit waren, dort ihre Entscheidungen getroffen haben und wo man als jemand, der nicht in dieser Blase war, sich fragen musste, wissen die eigentlich noch, was ihr Hausmeister eigentlich bewegt oder
Ja.
wissen die eigentlich noch, was der normale Mitarbeiter, früher hätte man gesagt, am Band bewegt. Jetzt kann ein Vorstandsvorsitzender von VW nicht alle 200, 300.000 Mitarbeiter befragen, wie geht's denn? Aber ich glaube, was so ein Stück weit gefehlt hat, war, dass man von der Spitze her, von einem Vorstandsvorsitzenden, muss ich nach unten als Vorbild die Parole ausgeben, jeder Mitarbeiter ist wichtig. Jeder Mitarbeiter ist wichtig. Und wenn ich das nicht habe, wenn ich mich entkoppel, wenn ich ab einer bestimmten Gehaltsgruppe oder einer bestimmten Abteilungsebene mich entkoppel von dem, was die Mitarbeitenden eigentlich machen, dann glaube ich, wird es schwierig für ein Unternehmen. Man kann nicht gegen die Motivation der Mitarbeiter erfolgreich ein Unternehmen führen. Aber deswegen ist das auch eine Sache, die man ein Stück weit, glaube ich, auch als Vorbild an der Spitze leben muss. Man muss, das habe ich meinen Kollegen hier auch im Haus immer wieder gesagt, wir lassen nicht kommen, sondern wir gehen. Ja, bei mir ist die Tür zwar immer auf, man kann zu mir kommen, aber wenn ich bestimmte Punkte habe, dann gehe ich zu dem Kollegen in die erste Etage, ins Nachbargebäude, in die dritte Etage. Das kann man nicht immer machen, aber man kann es bewusst machen. Und man kann es durchaus
Ja.
häufiger machen, als man glaubt. Und das wird auch gesehen von den Kollegen. Also es gibt, wir haben hier bei uns, das Gebäude hat 6 Etagen. Und man hat immer so die Sorge, dass man sagt, die oben haben auf der 6. Etage goldene Wasserhähne und ich weiß nicht was. Da entsteht sehr schnell ein Wir und die. Und in dem Moment, wo ein Wir und die entsteht, habe ich einen Riss in dem gesamten Unternehmenskultur.
Ja. Gibt es sowas wie, also ich sag mal, was jetzt seit vielen Jahren schon um sich greift, ist ja sowas wie werteorientierte Führung und dass in großen Unternehmen oder auch woanders wichtige Werte rausgearbeitet werden, die stehen dann auf den Webseiten. Ich weiß selber, in einem früheren Unternehmen, wo ich war, da wurde dann mal ein Kunstwerk geschaffen auf Basis von so einem Werteprozess. Und das Ding hieß dann ab Tag 1 auch der Lügenbaum, weil, ne, Werte werden dann erarbeitet und dann werden sie doch nicht gelebt. Werte im Handwerk, Werte bei dir. Was fällt dir dazu ein?
Ja,
Ich piek's
also
jetzt einfach
ich
mal
komme
ganz
gerne.
offen rein in das Thema.
Ich habe, seit ich hier Geschäftsführer bin, durch Zufall, das ist so ein Kommunionkreuz,
Ja.
was quasi übrig war. Ich weiß nicht, ich glaube, das war unsere zweite Tochter zur Kommunion gegangen ist, hatte sie plötzlich so ein Kreuz übrig und ich weiß auch nicht, warum
Ja,
ich
die
es
gibt's ja immer wieder
mitgenommen habe.
geschenkt, so.
Genau, die waren, ich glaube, von der Gemeinde oder so, wo das so. Und ihr habt das, wir hatten das. Komm, ich hatte das bekommen, ich habe gesagt, ach komm, das nehme ich mal mit. Ich wusste auch nicht so genau, was ich damit machen sollte. Und es lag eigentlich mehr durch Zufall bei mir auf meinem Schreibtisch. Und in den Stationen, die ich hier durchlaufen habe, habe ich es irgendwie immer mitgenommen. Und jetzt kann man sich darüber sicherlich auch schmunzeln. Jetzt bin ich ja auch schon ein bisschen älter, vielleicht noch irgendwie anders geprägt. Ich bin halt eben noch sehr stark evangelisch-protestantisch geprägt über meine
Ja.
Mutter, wobei wir. Meine Frau ist katholisch, ja, unsere Kinder sind katholisch. Aber ich habe eben diese starke Prägung und dieses Kreuz hat mich eigentlich immer begleitet. Und ich habe immer versucht, so ein Stück weit, ja, so ein bisschen christlich zu handeln, wissen, dass man in unserem Haus natürlich Kollegen treffen kann, die sagen, ah, unmöglich, was er da wieder gesagt hat, gemacht hat und so weiter. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber ich habe es, irgendwann ist es mir so bewusst geworden, dass ich es eigentlich nicht missen möchte. Es ist eigentlich so ein fast täglicher Denkanstoß, wenn ich durch Zufall das Kreuz wieder hin und her
Ja.
schieben muss, weil ich irgendwas anderes habe. Für mich persönlich war das so ein Stück Wertekorsett, dass ich mich immer versucht habe, daran zu erinnern, wo ich herkomme.
Ja. Was bedeutet das konkret für dich? Also, wir arbeiten tatsächlich so in der Hypnotherapie oder auch sonst viel mit Symbolen und ich mache das total gerne in Coachings, die Leute zu fragen, was ist denn ein Symbol für das, was du da erreichen willst? Was bedeutet das Symbol da für dich?
Also für mich bedeutet, also für mich ist das so ein Stück weit immer wieder den Menschen zu sehen, ja. Und
Ja.
ich meine, wir haben ja vielfach die Herausforderung, dass es wieder Beschwerden gibt und dann gibt es Diskussionen. Und ich habe ja jeden Tag irgendein Personalproblem, entweder auf dem Tisch als Akte oder vor dem Tisch stehen, weil irgendjemand sich beschwert hat oder sich beschweren will. Und für mich ist das so ein bisschen dieses Problem, das ist der Mensch, der steht jetzt vor mir. Den mag ich sympathisch finden oder nicht sympathisch finden. Ich mag das, was er mir gerade sagt, glauben oder nicht glauben halt. Zum Schluss muss ich ja eine Lösung finden und ich muss ihn mitnehmen, irgendwie versuchen, soweit es geht, bis es nicht mehr geht. Aber immer wieder zu sagen, der hat seine Interessen, der hat seine Bedürfnisse und der hat auch sein Anliegen. Und das kann ich nicht abtun, nur weil ich den schon immer doof fand, vom ersten Tag, wo ich in der Kammer war. Und ich habe ein, zwei Fälle, die ich einfach doof finde. Es darf niemals dazu führen, dass ich so geleitet bin. Das ist nicht immer einfach oder so. Ob mir das immer gelingt, mögen andere beurteilen. Aber für mich ist dieses Stück den Menschen sehen. Wir sind eine Verwaltung. Wir produzieren keine Güter, keine Dienstleistungen. Wir sind eine Verwaltung. Und deswegen ist das, was wir machen, ist, mit Menschen, für Menschen was zu machen. Und ich muss gucken, dass ich die Menschen, die bei mir sind, die bei uns im Unternehmen sind, dass ich die so motiviere, so einbinde, so das Gefühl geben, dass sie für uns wertvoll sind. Weil wir haben in dieser Zeit nicht der große Füllrad an Menschen, die jederzeit gerne zu uns kommen. Wir sind öffentlicher Dienst. Wir bezahlen sicherlich nicht besonders gut. Und insofern muss ich ja auch aus rein egoistischen Gründen, muss ich ja schauen, dass der Laden hier läuft.
Ja. War das eine Lernkurve bei dir in irgendeiner Form? Hast du das schon immer gekonnt? Also ich sag mal, bewusst damit umzugehen, dass ich jemanden doof finde und dann nicht in so einem Reizreaktionsmuster hängen bleibe. Der also blafft, also blaffe ich zurück.
Ja, ich sag mal,
ist auch eine Leistung, ne?
Ja, also ich meine, auch wenn es gelingt mir sicherlich auch nicht immer, aber ich bemühe mich. Ja, ich sag mal so, ich komme dann nochmal auf meine Anfänge im Referendariat. Ich meine, im Endeffekt ist es ja genau die gleiche Situation im Kleinen. Ich habe eine Klasse und da kann sich ja keiner von freisprechen. Da habe ich wirklich die nette Schülerin, den netten Schüler, den Aufmerksamen, den Klauen, den man trotzdem mag, den leichten Rüpel, wo man sagt, naja, komm, so anders war es auch nicht. Und dann gibt es eben auch die, wo man sagen würde, ja, mit denen habe ich so gar keine Verbindung, denen tue ich mich schwer. Im Endeffekt beginnt ja da das Denken, darüber nachzudenken, wie bewertest du deine Umwelt, wie bewertest du Menschen, was sind denn das Raster, aufgrund dessen du eine Bewertung machst. Und da muss man sich immer wieder hinterfragen, ist das noch richtige Raster? Und ich kann wunderbar in Schubladen greifen, wo ich sagen würde, typisch, ja, ganz, ganz typisch, also meine Frau kriegt dann immer die Krise, wenn ich ihr das dann sage. Das sage ich ja nur dir. Aber man ist so schnell geneigt, Leute in Schubladen zu stecken. Manchmal ist es vielleicht sogar richtig, aber häufig ist es leider auch falsch.
Jetzt sind wir auf dem Weg in eine relativ, ich sag mal, es ist ja gerade insgesamt sehr bewegt, ne? Und was da so kommt in Zukunft, machen wir mal alle ein großes Fragezeichen dran, noch 5 Jahre, noch 10 Jahre. Ich glaube, im Handwerk ist vor allem das Thema Generationenwechsel im Moment ein treibendes. Du hast eben schon vorhin auch gesagt, naja, du kannst dir die Leute nicht aussuchen, die kommen. Ich glaube, der Druck wird auch höher werden, egal für welches Unternehmen. Was glaubst du, sind so Erfolgsrezepte vielleicht in Zukunft für Führungskräfte, um in solchen Settings anders oder besser klarzukommen?
Um mal einfach mal so eine Zahl zu nennen, wir haben im Regierungsbezirk Düsseldorf ungefähr 8000 Betriebe, die in den nächsten 5 Jahren einen Nachfolger suchen im Handwerk.
Boah, das ist viel.
8000 Betriebe suchen in den nächsten 5 Jahren einen Nachfolger. Wir können das ganz gut herausfiltern. Wir haben ja alle Daten der Betriebe und der Unternehmen. Und dann reden wir über die über 60 sind und wissen, dass die irgendwann mal den Betrieb übergeben müssen. Da sind Betriebe dabei, die kann man nicht übergeben. Da hat man lange nicht mehr investiert und die machen irgendwann die Tür zu. Das ist auch in Ordnung. Das gab es immer. Aber es gibt viele Betriebe dabei, die es wert wären, von den Mitarbeitern, vom Kundenstamm her, von dem, was sie leisten, von der Qualität her, dass es weitergeht. Und wir tun uns natürlich extrem schwer und die Betriebe tun sich auch schwer, Prozesse einzuleiten, die dann dazu führen, dass es dann auch zu einer Übergabe kommt. Und wir wissen immer, dass eine Übergabe braucht 5 Jahre, 4 bis 5 Jahre. Das ist schon eine sehr komplexe Sache halt. Insofern, was braucht es? Ich meine, das eine ist sicherlich, kommen dann nochmal auf diese ganz banale Themen. Das Thema ist, wenn die Mitarbeitenden in einem Unternehmen gut von dem Betrieb sprechen, dann haben sie automatisch ein Netzwerk von ganz vielen Menschen, denen, die das sagen, immer bei mir, eigentlich bin ich ganz zufrieden bei mir. Also bei mir läuft's doch, ich habe einen ganz netten Chef, der ist ein bisschen komisch manchmal, aber eigentlich ganz nett. Die Tätigkeit macht mir eigentlich auch Freude. Die Mitarbeiter ist das der wichtigste Multiplikator, Mitarbeiter. Das zweite, wir sagen ja immer die Mikis und die Cookies, also die Mitarbeiterkinder und die Kundenkinder. Man muss natürlich auch gucken, dass man mit Kunden auf einem fairen Niveau zusammenarbeitet. Der Kunde ist ja nicht derjenige, dem man versucht, möglichst viel Geld rauszuziehen, sondern man versucht, einen mit seinem Produkt und seiner Leistung einen entsprechenden Wert zu bekommen halt. Wenn man das, ich sage mal, in einem sehr transparenten Verfahren auch seinem Kunden zeigt, da sind unsere Handwerker nicht immer so stark drin, so transparent zu zeigen, dann führt das zu einem gewissen Respekt gegenüber dem Unternehmen. Wir haben ja bei uns im Handwerk das große Problem, dass wir bei den allermeisten Betrieben wir nicht über Hochschule akquirieren. Also die Friseurmeisterin, die gerne ihren Betrieb übergeben wird, die wird kaum eine Bachelor für Hairdressing finden oder sowas ähnliches, sondern Master Hairdress.
Gibt's das? Gibt's sowas?
In England gibt es das. In England
Ach,
gibt es
Wahnsinn.
solche Studiengänge bei denen im College-System. So bei uns gibt's das nicht. Das heißt, ich muss ja irgendeine ehemalige Auszubildende, eine Gesellin, einen Gesellen finden, der dann die Meisterprüfung macht und den ich dann motiviere, überzeuge, unterstütze, vielleicht den Salon weiterzumachen oder die Werkstatt weiterzuführen, das Unternehmen weiterzuführen halt. Und das ist die Herausforderung. Also es wichtig ist halt einfach frühzeitig darüber nachzudenken, wie könnte der Weg gehen? Gibt es Kinder, die den Weg gehen? Gibt es Mitarbeiter, die den Weg gehen? Auch den Mut zu haben, Mitarbeiter anzusprechen, wo man sagt, da könnte was werden, und die zu unterstützen. Ich habe nochmal im Vorfeld unseres Interviews darüber nachgedacht, wie begann das eigentlich bei mir hier in der Kammer. Vorher waren
Ja.
das ganz normale Werdegänge. Und ich habe dieses eine Erlebnis, was mir wirklich so, was für mich so der Initialpunkt war und wo ich jetzt auch nochmal in der Vorbereitung nochmal darüber nachgedacht habe. Ich war persönlicher Referent des Kammerpräsidenten hier. So habe ich angefangen in der Handwerkskammer Düsseldorf. Und ich kann mich genau erinnern, ich habe 2 Jahre hier gearbeitet als persönlicher Referent. Da ist mein Hauptgeschäftsführer, der war vorher bei meinem Präsidenten gewesen, unserem Präsidenten, ging an meiner offenen Tür vorbei, wollte zurück in sein Büro, stoppte kurz und sagte zu mir: Hören Sie mal, Herr Fuhrmann, können Sie sich vorstellen, Geschäftsführer zu werden? Und
Im
ich war
Vorbeigehen.
einfach nur Referent. Ich war noch nicht mal Abteilungsleiter. Normalerweise bei uns Referent und dann Abteilungsleiter. Also diese übliche Kaskade. Und ich dachte jetzt, wie jetzt? Ja, Sie können mir nächste Woche Bescheid sagen. Es war ein Freitag. Und was macht man dann? Man ruft seine Ehefrau an und sagt: Der hat mich gefragt, ob ich Geschäftsführer würde. Und was sagt die beste Ehefrau? Ja, du hast hoffentlich ja gesagt. Und ich habe gesagt: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Und da hat sie gesagt: Das kannst du. Und dann bin ich am Montag zu ihm hingegangen und habe gesagt: Ich würde es gerne machen. Und ja, was besagt das? Man braucht jemanden, der einem das zutraut.
Ja.
Ich bin nicht derjenige, der von vornherein gesagt hat, wo ist jetzt der nächste Karriereschritt? Ich habe mich hier nie beworben auf die Stellen, sondern ich hatte das große Glück, dass man mich einfach angesprochen hat. Hier habe ich jemanden gehabt, einen tollen Mentor. Und dann hatte ich ein tolles Umfeld, eben, dass meine Frau gesagt hat, das schaffst du. Und ich glaube, das sind so 2 Faktoren, die manchmal, wenn man Glück hat, zusammenpassen. Und die uns ja auch immer als Führungskraft immer wieder daran erinnern sollte, wer hat uns auf den Weg gebracht? Die Aufgabe der Führungskraft ist ja nicht nur, den Laden zusammenzuhalten, ich sage mal, die Dienstleistungen, die Produkte qualitativ hochwertig auf den Weg zu bringen, sondern auch die Menschen zu entwickeln. Und ich sage das bei uns auch, das ist ja deswegen so schwierig. Wer möchte eine gute Mitarbeiterin in seinem Team verlieren, weil man sagt, die kann mehr?
Ja.
Das ist ja eigentlich fast widersinnig. Und trotzdem muss es in unserem Interesse sein, jetzt sage ich jetzt mal bei uns als Handwerkskammer Düsseldorf, dass wir, da werde ich auch nicht müde, das zu betonen, wir müssen gucken, dass wir gute Leute für die nächste Generation bekommen. Und das ist manchmal schmerzhaft, wenn die aus der eigenen Abteilung sind.
Ja. Ich finde immer so spannend, ich meine, das ist dann auch, ne, theoretisch auch mal was für ein Glas Rotwein am Kamin, wenn der Abend länger wird. Aber dieser Gedanke, dass wir irgendwie ja nur in so einer Kette stehen. Mein Bruder hat mal gesagt, wenn es einen Satz gäbe, den er sich tätowieren lassen würde, dann wäre das der We stand on the shoulders of giants. Also, ne, zu sagen, wir sind halt ein Glied in der Kette oder ein Satz, den ich sehr gerne mag, ist, wir sind die Ahnen der Zukunft. Also immer im Blick zu behalten, was trägt eigentlich das, was ich jetzt mache, dazu bei, wie es in Zukunft vielleicht wird. Und trage ich etwas dazu bei, dass es in Zukunft vielleicht anders wird. Und das ist für mich tatsächlich auch eine hier der Kernmotivation hier im Podcast in irgendeiner Form tatsächlich auch, ja.
Nein, es ist so, ich meine, das muss einfach passen. Wie gesagt, ich meine, man braucht sicherlich auch ein Stück weit Glück, das ist gar keine Frage, die gehört irgendwo immer dazu. Man muss auch einfach, ja, es muss einfach auch von der Chemie her manchmal passen. Also wenn das dann nicht passt, dann ist es schwierig halt. Also bei allen Fähigkeiten, die man mitbringt, manchmal wundert man sich ja, dass Personen mit wirklich tollen Qualifikationen einfach immer ein unglückliches Händchen bei, ja, beim Arbeitgeber gehabt haben. Und
Ja.
da kann man einfach nur sagen, ja, das ist dann einfach ein Stück Pech.
Ja. Was macht dir denn Hoffnung, wenn du so auf die nächste Generation guckst von HandwerksmeisterInnen und vielleicht auch dann UnternehmerInnen im weitesten Sinne? Thema Frauen können wir auch nochmal drüber sprechen, Frauen im Handwerk.
Ja, Frauen im Handwerk ist wirklich eine große Herausforderung. Wir haben in den letzten 30 Jahren, das, was ich so überblicken kann, also wirklich diverse Aktionen gestartet, auch mit Mitteln der Landesregierung, der Bundesregierung, Mädchen ins Handwerk, Girls Days und was wir nicht alles gemacht haben. Es ist und bleibt schwierig, junge Frauen für eine Ausbildung am Bau, im Bereich Elektro, Metall zu gewinnen. Da spielen sicherlich ganz viele Stereotypen in den Köpfen der
Ja.
Eltern eine Rolle. Wir müssen auch sagen, dass uns natürlich auch, ja, ich sag mal so negativ auffällt oder immer stärker auch ins Bewusstsein kommt. Schule hat sich halt in den letzten 50 Jahren immer stärker zu einer akademischen Veranstaltung entwickelt. Ich komme aus einer Zeit, wo es Werkunterricht gab, ja,
Ja.
Meine Frau hat damals noch Nadelarbeiten gemacht, also war natürlich
Ja.
so sehr klassisch, ja. Aber was wir heute sehen an Gymnasien, an Gesamtschulen, auch an Realschulen, das sind halt reine Theoriefächer. Und selbst da, wo man vielleicht vor 15, 20 Jahren noch Praxisanteile hatte, Physik, Chemie, da wird heute eine virtuelle Brille aufgezogen oder nur der Lehrer macht alleine irgendeinen Versuch, weil man Sorge hat, dass sich nachher irgendjemand verletzt. Und dieses Abkehr vom Haptischen, diese Abkehr von den Händen, von der Händearbeit, das führt natürlich dazu, dass bestimmte Tätigkeiten immer stärker in den Hintergrund geraten. Und das sind eben nun mal handwerkliche, technische Fähigkeiten. Was wirklich sehr, sehr schade ist, wir bräuchten dringend wieder so einen Werkunterricht 2.0, wir haben das auch als Handwerk mehrfach schon gefordert. Es würde viele Schülerinnen und Schüler, glaube ich, neu motivieren und ganz besondere Talente herausfinden.
Ja, auf alle Fälle. Ich habe jetzt gerade frisch noch wieder Diskussion mit meinem Ältesten im Kopf, was auch eigentlich so ein pragmatischer Lerner heißt, der möchte gerne wissen, wofür das gut ist, was er da lernt. Und dann sprachen wir über das Thema Gedichtinterpretation bei politisch motivierten Gedichten und er guckte mich an und sagte, Mami, wofür brauche ich das eigentlich? Ich will in der Richtung beruflich nichts machen. Warum muss ich mich jetzt hier, und das war wirklich 10 Wochen, dass sie sich mit dem Thema beschäftigt haben, warum soll ich mich jetzt hier damit auseinandersetzen? Ich habe dann versucht, ein paar Gründe zusammenzuklauben. Von Allgemeinbildung über, ja, ist doch spannend, guck mal und so weiter, Sprache ist machtvoll. Aber am Ende bin ich ihm die Antwort schon schuldig geblieben.
Ja, ich sag mal so, und das ist, ich hatte jetzt, da ich ja nun mal so ein bisschen in diese Lehrerschiene irgendwann ursprünglich mal wollte, hatte ich eine große Distanz zur Waldorfschule, muss ich klar gestehen. Also alle Klischees habe ich sehr neugierig aufgesogen, bis ich dann mal selber in der Jury einer Waldorfschule für die Jahresarbeiten waren, wo die Waldorfschüler in der 11. Klasse dort ein bestimmtes Projekt umsetzen. Und viele dieser Projekte haben was mit Handwerk zu tun. Da wird ein altes Mofa repariert ein Jahr lang oder da wird ein Boot neu gestrichen ein Jahr lang. Also es sind so bestimmte Projekte. Und da man damals glaubte, ich hätte Ahnung vom Handwerk, weil ich aber der Handwerkskammer bin ich damals in die Jury gekommen. Das, was mich aber wirklich fasziniert hat, war, wie stark dieser Bildungsbegriff eben nicht nur akademisch, sondern eben auch handwerklich geprägt ist. Und das ist das, was uns heute fehlt und was uns natürlich auch so ein bisschen bitter aufstößt, weil man letztendlich dieses Bildungssystem immer nur mit Richtung Abitur, akademisches Studium ausgerichtet hat. Es gibt jetzt gegenläufige Tendenzen, das ist gut so, aber im Endeffekt ist es immer noch so, es ist sehr, sehr stark theorielastig.
Wir hatten jetzt ein paar Mal schon so Themen, wo sich für mich so ein bisschen der Eindruck verfestigt, dass wir schon, also über die letzten Jahrzehnte, ich weiß nicht, vielleicht so Jahrhunderte, vielleicht nicht, aber Jahrzehnte, schon so einen Prozess durchlaufen haben im Kollektiv, das so zu einer, wie soll ich das beschreiben, zu einer Distanzierung irgendwie geführt hat. Also vom Körper, von uns selbst, von menschlicher Nähe hin zu vielleicht größeren Strukturen, Effizienzsteigerungen, alles ein bisschen akademischer, abstrakter, konzeptioneller zu denken. Und ich merke im Coaching, dass uns das nicht gut tut. Also im Sinne von, wir sind Menschen, die haben halt Hände und diese Hände wollen was tun. Und wenn die was getan haben, dann habe ich bei vielen meiner Coaches, höre ich dann, dass das viel erfüllender war und viel befriedigender. Also da geht es auch um sinnvolles Leben und solche Fragen.
Das
Was würdest du dazu sagen?
ist, ja, ich meine, das ist das, was ich versucht habe, auch bei Schülerinnen und Schülern nochmal zu platzieren. Und ich hatte da immer ein Zitat eines jungen Malergesellen, der seine Malerprüfung einigermaßen gut bestanden hat, also die Gesellenprüfung nach 3 Jahren Lehrzeit. Und wir hatten eine kleine Pressekonferenz in dem Betrieb und dann hat ein Journalist diesem jungen Gesellen gesagt, hör mal, warum bist du denn eigentlich Maler geworden? Und so. Und so nach dem Motto, kannst du nichts anderes, musst du ausgerechnet
Ja,
Anstreicher
toll.
werden, Maler. Und dann sagte der den wunderbaren Satz, ach wissen Sie, ich bin letztens mit meiner Freundin hier in Düsseldorf durch die und die Straße gegangen und habe gesagt, die Fassade habe ich angestrichen. Und das ist das, was dieser Stück Berufsstolz. Und ich weiß, dass ich damals gesagt habe, ja, der wird die nicht alleine angestrichen haben, aber er war Teil des Teams
Ja.
und jetzt sieht das Haus schön aus. Und ich bin nach Hause gefahren und weiß es noch genau. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich sage immer, wenn mich meine Tochter oder eine meiner Töchter jetzt fragen würde, was hast du heute gemacht? Dann würde ich sagen, der Mülleimer ist voll. Ich habe ein rotes Ohr vom Telefonieren, bin ein bisschen heiser, ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen. Und dann würden die sagen, ja, was hast du denn jetzt genau gemacht? Und dann sage ich, ich weiß es eigentlich gar nicht so genau, was ich gemacht habe. Ich habe versucht, irgendwie Probleme wegzubekommen. Ich habe versucht, den einen oder anderen durch Gesprächstherapie wieder irgendwie hinzubekommen. Habe versucht, irgendein Problem vielleicht zu lösen, was wir gemacht haben oder was ich selber vielleicht verursacht habe. Und ich glaube, dieses Stück Berufsstolz und dass man ein Stück weit nicht entfremdet ist von seiner Arbeit, die man macht, dass man
Ja.
das Ergebnis sieht. Ich glaube, das ist auch das große Prä, was wir im Handwerk ja haben oder was andere Branchen auch haben, dass wir sagen können, wenn du diesen Weg gehst, du wirst immer das Ergebnis sehen.
Ja.
Ich meine, es hat vielleicht eine, hat natürlich den Nachteil in dieser Gesellschaft, dass man natürlich sofort für das Ergebnis auch verantwortlich gemacht werden kann. Ja, wenn ich irgendwo in der Verwaltung irgendwas mache oder so, dann fragt man sich ja gerade, wer hat das denn gemacht, wann wurde das denn gemacht oder wann wurde es nicht gemacht halt. Wenn ich aber die falsche Farbe nutze, den falschen Pinsel, und dann bekommt man sofort das Urteil. Das ist ja auch so ein bisschen, was ich bei meinen Betrieben wieder faszinierend finde. Wenn ich was auf den Weg bringe, dann bekomme ich sofort die Rückmeldung von dem Betrieb, war gut oder war nicht gut, weil die das ja genauso kennen von ihrem Kunden. Wenn das Licht nicht angeht, trotz Leitung, dann ist da ein Problem.
Ja, eine Ergebnisverantwortung auch, ne?
Ja,
Also nicht
ja.
nur es zu tun, mutig da bestimmte Dinge zu aufzubauen oder was auch immer. Ich bewundere auch immer, also da finde ich die körperliche Leistung teilweise enorm bei manchen, ne, wie Dachdeckern oder so, wo ich dann denke, wow, ne? Also bei Wind und Wetter draußen zu sein, schwere Lasten zu schleppen und so, oder auch dann bei Schneidermeistern diese Exaktheit im Arbeiten, wo ich denke, das könnte ich niemals, ja. Aber sich der Sache irgendwo hinzugeben und zu sagen, oh, ich mache das jetzt. Also, das finde ich schon spannend. Ich finde, da kann sich so manch einer außerhalb des Handwerks auch was von abschneiden in irgendeiner Form.
Ja, und du bekommst das Ergebnis sofort mit, weil das Ergebnis wird bezahlt. Und derjenige, der bezahlt,
Ja.
schaut sich das Ergebnis an. Und das ist, glaube ich, das, was eben auch diese Branche so prägt. Und das prägt uns ein Stück weit mit, weil wir einfach so gefordert werden, auch von unseren Betrieben. Die wollen auch, dass sie das Ergebnis sehen und es für gut befinden. Oder wenn es nicht gut ist, dann sind die sehr deutlich in der Bewertung.
Es gibt da so eine schöne Aussage, zeige mir die 5 Leute, mit denen du am meisten zu tun hast und ich sage dir, wer du bist. Also für alle, die das gerade interessant finden oder schön finden oder sagen, ach Mensch, Handwerk irgendwie klingt doch toll. Guck doch mal, wer in deinem Umfeld Handwerksmeister oder im Handwerk angestellt ist und triff dich mal mit demjenigen häufiger auf ein Bierchen.
Ja, es ist ja nie verkehrt, Handwerker zu kennen.
Nee.
Also insofern, ich sage mal, Ärzte und Handwerker, das sind, glaube ich, schon sehr begehrte
Juristen noch.
Gesprächspartner.
Ich habe mal gelernt, ein Arzt, ein Handwerker, Jurist, das
Genau,
wäre schon wichtig so im Kern, ne?
ja.
Ja. Sag mal, wenn du so einen Tag noch mal mit einem der Mitglieder in der Handwerkskammer so tauschen wolltest oder könntest, lieber Fliesenleger, Friseur oder Fleischer, wo würdest du dich hinziehen?
Also ich muss dazu sagen, ich habe inzwischen 12 Praktika gemacht in den Betrieben. Ich war jetzt noch im Januar beim Orthopädietechniker gewesen, weil ich ja jemand bin, der eben keine Ausbildung hat, sondern
Ja.
über die Schule und Studium gekommen bin, war es für mich immer wichtig, dass ich einmal im Jahr, wenn es irgendwie geht, manchmal hat es nicht gepasst, dass ich einmal im Jahr wenigstens für mindestens 2 Tage, 2 bis 5 Tage
Bisschen
immer bei einem Betrieb war.
Street-Credibility aufbauen, ja.
Um einfach mal, ja, um auch zu gucken. Und das war, also wie gesagt, ich war Ende Januar bei einem Orthopädietechniker. Und wenn man dann mit dem Orthopädietechnikermeister dann hier in eine Schule des Landschaftsverbands, eine Förderschule für schwerstbehinderte Kinder geht und dann mit denen, ich sag mal, bestimmte Anpassungen im Bereich der Orthotätik und der Prothetik macht,
Ach,
dann
Wahnsinn.
kriegt man plötzlich ein ganz neues Bild von einem Beruf und von den Menschen, die darin arbeiten, halt. Also insofern, ich habe, wie gesagt, 12 Berufe durch. Es sind ein paar dabei, wo ich gesagt hätte, Gott sei Dank hat der Beruf mich nicht gewählt. Also wenn ich an Goldschmied denke, das war eine Katastrophe. Ich habe da eigentlich gar nichts hinbekommen. Also muss ich sagen, da war das jetzt hier bei Orthopädie-Technik schon ein bisschen besser. Aber insofern, ja, was ich eigentlich immer am schönsten fand, das war wirklich Bäcker. Also ich finde es einfach wunderbar, diesen Geruch von frischem Brot und Backwaren. Ja, da haben wir um 2 Uhr angefangen. Das ist schon eine echte Herausforderung. Aber dieses Produkt zu sehen, da sind wir wieder bei dem Produkt, was man macht, jeden Tag zu sehen, es ist halt ein unheimlich tolles, also für mich tolles Produkt. Ich bin, glaube ich, einer
Ja.
der größten Bäckerfans, die es gibt. Von gutem Brot, von gutem Handwerksbrot, von gutem Handwerksteilchen und von guten Handwerksbrötchen. Also von den Berufen her würde ich, glaube ich, Bäcker mir immer aussuchen.
Spannend. Gibt es übrigens auch umgekehrt. Der Direktor von der ehemaligen Realschule von meinem Sohn, der war erst Bäckermeister und hat sich dann für Schullaufbahn entschieden.
Ja. Ja, ich meine, das sind natürlich die
Und die
tollsten
Führung
Lehrer, sag
ist
ich mal.
wirklich besonders. Das
Ja.
ist eine tolle Führung. Der macht dann mit den Kids tatsächlich auch Kochkurse, bietet der dann an und so. So hat mein Sohn dann Schnitzel machen gelernt und solche Sachen.
Ja.
Ja, da war genau dieser Praxisbezug drin, den wir vorhin hatten.
Das ist natürlich toll, wenn man sowas hat.
Total schön. Was wäre noch wichtig, Axel? Gibt es da irgendein Thema, was dir wichtig wäre, was wir hier besprechen sollten?
Ich hatte, nein, also ich glaube, wir haben ziemlich viel angesprochen und angezählt. Ich hatte nochmal überlegt, was sind so wirklich nochmal Anregungen, die ich auch nochmal mitgeben würde.
Ja.
Jetzt quasi so ein Stück weit, ich bin ja bald auch am Ende meines Berufslebens, ohne das jetzt, es gibt, glaube ich, vier gute, also aus dem, was ich erlebt habe, vier gute Hinweise, die man denken sollte. Ich glaube, das Wichtigste ist bei Führung, dass man beide Seiten hören muss. Also man ist sehr schnell
Ja.
dabei, sich ein frühzeitiges Urteil zu erlauben. Merke ich an mir selber und immer wieder diese Sache, hör die andere Seite. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Das andere ist, man muss zu den Mitarbeitern gehen, man muss mit denen sprechen, nicht, ich sag mal, sich abkapseln als Führungskraft. Das ist aus meiner Sicht der erste Schritt, dass es nachher irgendwann in so eine Blase landet und auch die Akzeptanz nicht mehr da ist. Und man muss gleichzeitig bei allem Verständnis für Leute eben auch konsequent handeln, weil das ist, glaube ich, auch eine Sache, die in der Kollegenschaft ganz wichtig ist. Also nur everybody's darling funktioniert nicht. Ja? Everybody's darling ist everybody's debt. Also insofern braucht es auch immer wieder aus der Mitarbeiterschaft das klare Signal, wir akzeptieren ganz viele Menschen und wir akzeptieren sicherlich auch Fehler, weil wir selber alle Fehler machen. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Aber beim dritten Fehler hört der Spaß auf und dann muss es auch Konsequenzen geben. Und das
Ja.
ist nicht nur aus der Sicht der Führungskraft, sondern auch aus der Sicht der Mitarbeitenden so. Die wollen auch, dass der faul ist, dass man dem sagt, so geht's nicht mehr weiter. Oder der permanent krank ist, dass man sagt, hör mal, wenn du richtig krank bist, bist du krank, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wenn irgendwie, ich sag mal, das Knie gestoßen hast, dann kannst du auch kommen. Zum
Ja.
Schluss müssen ja die Kollegen die Arbeit machen. Ja, und
Ja.
das ist ja ein Stück von Egoismus manchmal. Also insofern finde ich gleich das. Und der vierte, der wichtigste Führungsgrundsatz ist ja, lass dir nicht einreden von irgendjemandem, wie zum Beispiel durch mich, was wichtige Führungsgrundsätze sind, sondern das muss man, glaube ich, ein Stück weit selber sehen.
Den eigenen Weg finden, ne? Den
Ja,
eigenen
ja,
Stil
ja.
finden. Ja, das ist doch wunderbar. Ja, last famous words. Was soll von dir übrig bleiben, Axel? Du hast schon gesagt, du hast nicht mehr so lange.
Ja. Ja, also
Was sollen die
ich.
Leute mal, die von der Handwerkskammer vielleicht zu deinem Begräbnis kommen, was sollen die bei deinem Beerdigungskaffee sagen über dich?
Also ich glaube, dass wichtig wäre für mich, dass man sagen würde, der war schon der war schon ein Mensch. Und ich sage mal wirklich in einem sehr umfassenden, ich glaube so ein bisschen auch im christlichen Sinne, der hat schon versucht zu verstehen, wie Menschen ticken und wie sie sind, und hat trotzdem dabei versucht, das Unternehmen weiterzubringen und weiterzuentwickeln, wenn ich jetzt mal auf die unternehmerische Seite
Ja.
sehe. Aber für mich ist es, glaube ich, schon wichtig gewesen und auch immer noch wichtig, dass man in erster Linie den Menschen sieht. Alles andere ist auch wichtig, aber das ist für mich der entscheidende Faktor für das, was ich mache.
Wunderbar. Ich danke dir für das schöne letzte Statement. Seid Menschen ist ja auch ein Nachlass von Margot Friedländer. Ja, also an der
Ja,
Stelle.
quasi noch aktuell, große Aktualität halt, ja.
Ja, absolut. Axel, ich danke dir sehr für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir auch für den Rest, wie viel ist es denn überhaupt noch?
Ich werde Ende nächsten Jahres, ich habe meinem Vorstand gesagt, Ende nächsten Jahres würde ich aufhören, dann bin ich 65 und ein paar Monate. Und
Ja.
Uschi geht auch nächstes Jahr in den Ruhestand, in Pension. Und dann haben wir gesagt, dann ist gut. Wir haben ja noch so die eine oder andere Plan. Unsere mittlere Tochter kriegt im Juli ihr erstes Kind. Und insofern haben wir noch ein paar andere Sachen. Und ich wollte immer selbstbestimmt gehen.
Ja,
Das war
auch
für mich immer
wichtig.
wichtig.
Wie wird man in Würde irgendwann unwichtig, ne?
Ja, ich habe das zu häufig erlebt, wenn dann wirklich Kollegen irgendwie nicht aufhören konnten. Und ich gehe jetzt 16 Monate eher. Und das ist so, dass ich gesagt, Vorstand gesagt habe, ist gut. Und dann macht das der Nächste.
Ich danke dir sehr für dieses audiovisuelle Nachlassgeschenk. Und wer den Axel noch live erleben will, noch ist er ein bisschen im Amt, Handwerkskammer Düsseldorf, der herzliche Einladung, glaube ich, ne? Kann man gerne mal bei
Kann
euch
man immer
vorbeikommen,
sagen, genau.
oder?
Und immer eine E-Mail. Ich freue mich über jede E-Mail und ich antworte auch jede E-Mail. Und ich sage dir herzlich danke. Das hast du ganz toll gemacht, mich durch alle Fairnisse geführt und super orientiert. Dazu herzlichen Dank.
Danke. Also, wir sehen uns.
Bis dann. Tschüss.
So, das war sie, die schöne Folge mit Axel Fuhrmann. Und ich hoffe sehr, dass sie dir gut gefallen hat, dass du ein bisschen was mitgenommen hast für dich, für deinen Führungsalltag. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn du diese Folge vielleicht an jemanden anders weiterleitest, der vielleicht auch ein Interesse an dieser Inspiration haben könnte. Darüber hinaus gibt es natürlich die Möglichkeit, diesen Podcast hier zu abonnieren. Und ganz besonders freue ich mich sehr über fünf Sternchen von dir oder eine andere gute Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl hier für Next Level Leadership. Und ja, bis wir uns in 2 Wochen wieder hören können, wünsche ich dir alles, alles Gute, bleib gesund und just keep going. Auf bald, deine Julia.